Niemand spricht drüber? Wir schon. Mit internationalen Experten beleuchten wir pragmatisch und qualitätsorientiert die allgegenwärtige Frage, wie Unternehmen auch in diesen Zeiten profitabel wachsen können. Anhand der Customer Journey stellen wir Ihnen Best Practice und Handlungsempfehlungen dar. Freuen Sie sich auf die heutige Sendung von und mit dem Host für Technik, Pascal Fantou, Ihren Host für Mitarbeiter, Patrick Fehnhoff und Ihren Host für Prozesse, Katharina Stapel. Und lassen Sie uns gemeinsam Ihren heutigen Gast begrüßen.
Tada.
Guten Tag.
Tag.
Ja, die Katharina ist heute unterwegs leider und kann nicht teilnehmen. Deswegen müssen wir die leider entschuldigen. Es ist wieder eine Zweiersendung. Patrick und Pascal sprechen über Rechnungen.
Ja, doppelter P, fast wie M&M.
Ja.
Nur ein Schlag besser.
Genau. Also wir haben ja vor 2 Wochen schon mal drüber gesprochen. Du warst damals nicht da, Patrick, von daher gibt es auch für dich noch die Chance, da in das Thema mit einzusteigen natürlich. Und vielleicht haben wir ein paar Fragen noch aus dem Publikum zusammengesammelt, mit denen wir ins Thema einsteigen.
Ja, also wenn ich mir so Gedanken gemacht habe über das Thema Rechnungen, dann ist mir zuerst mal eine ganz große Frustration im Sinne gekommen. Und ich bin sicher, dass ich daar niet der Einzige sein kann. Also bei die Gründung von einer selbstständigen Tätigkeit oder ein eigenes Unternehmen vervangen wir dann mit Rechnungen stellen und so weiter. Und dann denkt man, oh ja, wenn man doch einfach eine Rechnung zu jemandem bekommt das Geld und gut ist es. Und dann kommt der Treuhänder. Und der sagt, ja, sie brauchen eine Buchhaltungsführung und XYZ. Und dann kommt den Steuerbehörden und sagt, ja, okay, gut, wir brauchen jetzt auch noch zehntausende Sachen. Und wenn du denkst, nein, das ist jetzt alles geregelt, dann kommt der Kunde, oh ja, ich verstehe eigentlich nicht, was jetzt so auf die Rechnung steht. Können Sie das bitte noch ein bisschen weiter spezifizieren? Und wieso zahle ich jetzt das und das und das und das und das? Und plötzlich habe ich dann den Eindruck bekommen, oh ja, vielleicht ist das Thema doch nicht so einfach als was ich gedacht habe.
Ja.
Habt ihr letzte Woche auch über solche Themen gesprochen?
Absolut, absolut. Also wir haben einfach schon mal mit ganz banalen Sachen ja angefangen, so wie ist die Rechnung überhaupt an die richtige Adresse geschickt? Also ab und zu, ja, das ist ja, es gibt ja Firmenkonstrukte, da spricht man die ganze Zeit mit der Firma und denkt, man weiß, wem man die Rechnung stellt, aber dann sagt er, nee, die Firma, das muss an die Deutschland-Niederlassung oder an die, was weiß ich was, Gesellschaft. Und ja, das ist ja nicht unbedingt immer auch so transparent nach außen, welche Gesellschaft dann was, wie, wo, wem verrechnet und wer wo angestellt ist. Das ist ja vom großen Konzern im Automotive-Bereich bis zu einem kleineren Unternehmen, bis hin zu so Wechseln von der eine ist noch für diese Abteilung zuständig und hat noch dieses Budget und dann nimmt er aber von einer anderen Abteilung noch ein anderes Budget, der aber in einer anderen Entity ist. Also ich habe schon alles erlebt. Also nee, das kann ich nicht sagen, ich habe schon alles erlebt, weil ich denke immer, ich habe jetzt das Schlimmste gesehen, was es gibt und dann ist im nächsten Auftrag kommt es dann nochmal anders um die Ecke. In allen Feldern, also jetzt nicht nur Rechnungsstellung, sondern auch in Data Structures oder sowas. Also das, man kann, glaube ich, nicht sagen, man hat schon alles gesehen. Aber Klassiker ist, du stellst die Rechnung und es kommt zuerst mal zurück und sagt, nee, das ist falsch. Dann denkt man sich, naja, das hätten wir doch auch beim Angebot klären können. Also warum war das Angebot richtig von dem Adressat, aber warum ist jetzt die Rechnung falsch?
Ja, genau. Und das erinnert mich auch an eine unserer vorherigen Sendungen, wenn wir über personalisierte Angebote gesprochen haben. Und für mich so ein personalisiertes Angebot und dann eine Rechnungsstellung, das könnte noch eine zusätzliche Möglichkeit sein, um vielleicht doch noch im letzten Moment ein Up- and Cross-Sell machen zu können. Aber wenn man da so differenziert zwischen, das ist eigentlich alles, was so als Basis notwendig ist, und da haben sie noch die Zusatzoptionen. Und wenn man dann zusätzlich noch weitere Zusatzoptionen reinführt, aber dann dafür nicht einen Betrag reinschreibt, sondern einfach das so alles aufzulisten, das kann der Kunde dann auch noch ja, vielleicht das Idee geben, noch etwas Zusätzliches zu kaufen.
Ja, mit Sicherheit. Also ich glaube, letztendlich ist ja der Zeitpunkt der Rechnungsstellung ist ja, da ist ja schon viel passiert. Und jetzt ist halt die Frage, ist das dann zu Ende oder ist das dann nur so ein Zwischenschritt oder also was macht man damit? Ich kenne zumindest von vielen Unternehmen auch so die Fragestellung, man ist erst sicher, wenn man die Rechnung bezahlt bekommen hat, dass das mit dem Auftrag alles gut gegangen ist.
Naja, das ist auch so ein Punkt. Wann wird etwas gezahlt? Weil die Zahlungsbedingungen, die sind oft, also bei Großunternehmen habe ich schon 90 Tagen erlebt. Und
Verrückt.
ja, das ist total verrückt. Weil das ist dann irgendwie der Witz. Man weiß, wir bekommen das Geld, aber hat dann selber noch die Kosten zu tragen für die Ausgaben, die man selber hat. Und so kann man noch in einen ziemlich großen Engpass kommen, wobei es im schlimmsten Fall zu Bankrott gehen könnte.
Ja, also ich habe das bei mir immer relativ transparent gemacht und habe gesagt, das ist ganz einfach. 30 Tage Zahlungsbedingung ist das und die Kondition und 90 Tage Zahlungsbedingung ist die Kondition. Also weil letztendlich ist es ja, das ist ja die Illusion des einkaufenden Betriebes, dass der Preis dann gleich bleibt. Bleibt er ja nicht. Die Dienstleister passen sich ja darauf an und die Supply in der Supply Chain und sagen, naja, okay, wenn du mir 90 Tage gibst, dann kann ich jetzt einfach mal kurz ausrechnen, was kriege ich von der Bank, wenn ich einen Kredit über 90 Tage über diese Summe nehmen muss und dann schlage ich das einfach oben drauf. Plus Handling-Fee. Aber es gibt dann halt Leute, die sind dann so schlau und sagen, ja, da waren wir ganz raffiniert, wir haben unsere Lieferanten jetzt auf 90 Tage Zahlungsziel gedrückt. Also ich bin da, ich finde es komisch, ich finde es einen komischen Umgang. Also ich kenne eine Geschichte von jemand, der sich in der Firma ziemlich hat feiern lassen, dass er die Lieferanten von 30 auf 90 oder 60 Tage gedrückt hat und es hat aber niemand geschaut, ob die Konditionen gleich geblieben sind. Also es ist dann so, fake it till you make it, ja.
Ja. Und letztendlich bist du dann jemand anderem indirekt am vorfinanzieren.
Genau. Also letztendlich ist es ja, das ist ja am Ende, es gibt im B2C-Bereich gibt es ein ähnliches oder im Retail-Bereich gibt es ein ähnliches Phänomen. Und zwar, wenn man mit Händlern zu tun hat, dann ist momentan im E-Commerce relativ ein heißes Thema Retail Media. Also, dass man sozusagen Media verkauft als Händler in seinem Laden. Auf der Webseite zum Beispiel. Und die Fantasie ist jetzt, dass die Hersteller dann mehr Geld dem Händler geben, weil er ja Werbung macht. Die Herstellersicht ist aber, naja, das ist doch dein Job als Händler, die Sachen auf deiner Fläche zu verkaufen. So, wieso soll ich dir jetzt mehr geben? Und dann kannst du als Hersteller sagen, für mich ist das eigentlich alles eine Form von Kondition. Also, ich gebe dir Kondition X und das kann jetzt aufgeteilt sein in Media, in On-Invoice Reduction, in Kickback, in Zielerreichungsbonus und was auch. Aber am Ende des Tages schaue ich doch, wie viel Gesamtkondition hast du bekommen auf die Ware, die du verkauft hast? Und das ist genauso, also wird dann so von der linken in die rechte Tasche gelogen und dann sagt man, ja, und jetzt kriegen wir noch was vom Brand-Etat des Unternehmens. Und der Brand-Etat des Unternehmens wird nicht auf deinem Retail-Shop werben, weil das keine Brandfläche ist. Ja, also, aber
Ja,
entweder ist,
sorry, ich muss
nee, alles gut.
Nein, du sprichst.
Entweder es sind, man geht davon aus, dass die anderen doof sind, ja, Oder man versucht es über den Tisch zu ziehen, aber es ist letztendlich kein guter Umgang. Das ist eigentlich das, was ich sagen will.
Ja, du sprichst jetzt das Thema Handel an und da ist dann auch eine Frage reingekommen zum Thema Dropshipping und Umsatzsteuer korrekt ausweisen.
Ja. Dazu kann ich jetzt schon die Antwort geben, ohne dass ich die Frage weiß.
Ja.
Wie ich mich an unseren Talk mit Johnny erinnere, hat er gesagt damals, es gibt keine Möglichkeit, Dropshipping richtig umsatzsteuerlich zu erfassen. Mhm. Aber stelle gerne die Frage, falls sie noch...
Oh, nein, nein, ich glaube, damit hast du direkt alles gesagt, weil ich meine, das ist ein der größten Probleme. Ich meine,
absolut.
In der Schweiz ist es, sind die Steuerbehörden ein bisschen einfacher gestrickt als in Deutschland. Also in Deutschland habe ich nicht so viele Kenntnisse. Aber was ich bisher verstanden habe, ist, dass es eine, wenn man nur allein in Deutschland schon unterwegs ist, das ist schon eine riesen Aufgabe, um das korrekt zu handhaben. Lass allein, wenn man auch noch international unterwegs ist.
Ja, ich bin jetzt kein Steuerfachmann, habe da nur gefährliches Halbwissen als Unternehmer. Aber das Problem bei der Umsatzsteuer ist meines Erachtens, dass man wissen muss, woher ein Produkt verschickt wird. Und bei Dropshipping ist es häufig so, dass die Dienstleister distribuierte Lager haben. Also man weiß nicht, ob das jetzt aus Polen kommt oder aus Deutschland oder aus Tschechien oder und das sind dafür gelten aber unterschiedliche Umsatzsteuersätze. Mhm. Und das ist das große Problem. Letztendlich ist es ein Symptom für eine geringe Digitalisierung, würde ich sagen. Weil wenn der Zoll zum Beispiel von Temu total überfordert ist, weil Temu so viele Pakete schickt, dann muss man doch sagen, könnte es sein, dass ihr das noch per Hand macht oder per Papier, weil 1 Million Zollerklärungen, die in einem Standardformat ankommen zu verarbeiten, ist ja jetzt nicht völlig unmenschlich oder ungewöhnlich, ja, irgendwie 1 Million Transaktionen zu machen. Aber wenn in solchen Situationen, glaube ich, merkt man immer, wie weit bestimmte Strukturen von dem Digitalisierungsthema weg sind, indem einfach solche hochstandardisierten Massenprozesse, inzwischen macht sich ja keiner mehr Gedanken drüber. Ja. Also stell dir vor, du würdest im E-Commerce-Shop jede Bestellung irgendwie eine Bestellbestätigung per Brief rausschicken von Hand. Was aber tatsächlich auf der anderen Seite ist es ein habe ich das bei Startups ab und zu, die versuchen, alles schon zu digitalisieren und zu automatisieren, bevor sie wissen, ob ihr Produkt überhaupt verkauft wird. Also es gibt beide Phänomene, glaube ich, dabei. Also da ist ja zum Beispiel auch das Thema Rechnungsstellung, Angebotserstellung oder selbst Shopsystem ist ja, wenn du ein kleines Startup bist und eine Idee hast, dann ist das Beste, was du machen kannst, ein E-Mail-Knopf auf deine Homepage zu sagen und sagen, wenn du es haben willst, schreib mir eine Mail. Und ja, wenn es dann 10 pro Tag sind, dann mach dir Gedanken über ein Shopsystem.
Ja, was ich schon bemerkt habe, wenn ich so mit meiner Treuhand gesprochen habe, über wie ich das so dann aufsetzen sollte, der hat mich sofort hingewiesen auf ein Kontoführungssystem. Aber das ist wenigstens ein System, wo man die Rechnung stellen kann, das von dort aus direkt zum Kunde. Wenn das dann wieder terugkommt, dann wird das in het systeem abgehakt. En het had nog een directe Verbindung zu einem Geschäftskonto bij de bank. En zo werd wenigstens eigenlijk ganz viele Sachen automatisch abgewickelt. Die Verbuchungen muss man trotzdem nog met de hand machen, einfach om sicher te stellen, dass das alles oké is. Aber solche Lösungen, die finde ich dann wieder sehr geschickt. Nur das Problem, was ich da schon empfinde, ist, nur die ganze Leistungsbeschreibung korrekt im System einzupflegen, um das dann nachher auch in deren Format irgendwie so hinzukriegen auf die Rechnung und dann auch noch in so einem Format, dass meine Kunden das versteht.
Ja, ich absolut. Ich bin an noch viel einfacheren Punkten. Also wie viele Rechnungen kriegst du als Kunde, als Privatkunde, wo es dir unmöglich ist, eine elektronische Überweisung damit zu machen? Weil entweder die IBAN irgendwie in einem ganz komischen Format steht oder in zwei Zeilen umgebrochen oder also Rechnungen zu verarbeiten ist ja eben nicht PDF. Also das ist ja die deutsche Digitalisierung klammert sich ja sehr an das PDF-Format, wo du sagst, das hat ja nichts mit Digitalisierung zu tun. Das ist eine andere Darstellungsform. Aber wenn ich möchte eine Rechnung eigentlich wie Apple Pay bezahlen. Also ich möchte eigentlich einen QR-Code auf der Rechnung, wo ich einfach nur sagen muss, stimmt der Wert und der Empfänger, go. Mhm.
Ja, das aber, ist seit jetzt ein oder zwei Jahren gibt es das jetzt in der Schweiz, dass man einen QR-Code hat, scannt man mit der App, einfach noch akzeptieren im Banking-App und gut ist es.
Also, wir machen so das? Einfach,
also das ist wirklich jetzt häufig adoptiert. Jedes Unternehmen, der sendet nur noch Rechnungen mit diesem QR-Code. Okay. Und man kann sich auch anmelden für ein E-Bill-System. Das heißt, die Rechnung, die geht direkt zu deiner Bank. Da wird ein Eintrag und du musst diese nur noch freigeben. Also so einfach könnte es sein.
Ja, absolut. Das sind doch die Dinge letztendlich, wo, also jetzt im B2C-Bereich, wo man sagt, okay, wenn wir da noch schon Schwierigkeiten haben, wo es um Millionen von Rechnungen geht, wie hoch ist der volkswirtschaftliche Schaden davon, dass Leute irgendwie am Wochenende ihre Briefe öffnen, die sie bekommen haben von irgendwelchen Ärzten oder so und dann versuchen rauszukriegen, welche Arztverwaltungsgesellschaft dir jetzt einen Brief geschickt hat für welchen Arzt und das dann irgendwo von Hand dann zu überweisen. Das ist ja Wahnsinn.
Ja, ich meine, um wieder zurückzukommen zu deinem Punkt mit dem Zoll und Demo. Weil es ist nicht eine Frage, ob sie so ein System machen könnte, die so viele Transaktionen verarbeiten könnte. Die Frage ist aber, wieso verweigern sie sich so stark, um solche Systeme einzuführen? Weil technisch ist das ganz einfach zwischen Klammer, aber es ist relativ einfach zu machen.
Absolut. Und das ist ja, das Lustige ist ja, wenn man die andere Seite der Finanzverwaltung kennenlernt, dann merkt man auf einmal, dass sie das nämlich sehr gut können, weil es war in den 2000er Jahren, also Ende der 2000er Jahre, war ich ja bei der Scout-Gruppe und einer der intensivsten Nutzer von Autoscout war die Steuerbehörde. Die haben die automatisiert gecrawlt und haben geschaut, welche Leute denn Autos anbieten auf dieser Plattform und ob das dann gewerblich ist. So. Also, es gibt die Kompetenz auf der Einnahmenseite, ja. Aber man müsste ja, der Zoll müsste praktisch die Kosten dafür tragen oder dass das alles so kompliziert ist, dann würden die es sofort lösen.
Also einfach gesagt, Kundenzufriedenheit, Wichtigkeit gleich 0, Einnahmewichtigkeit gleich 100.
Ja, ist ja wie im richtigen Unternehmen.
Ja.
Also, da ist kein Unterschied.
Danke, dass Sie Ihr Geld jetzt abgegeben haben. Ja. Viel Spaß mit allen weiteren Problemen.
Genau.
Danke.
Ja. Und jetzt zum Beispiel eines der Themen, die auch jetzt so auf die B2B-Rechnung zum Beispiel immer wieder Herausforderungen sind, ist das ganze Thema Internationalisierung. Also jetzt hast du hast ja auch sehr viele verteilte Mitarbeiter zum Beispiel. Ja. In welchem Land dann welche Gesetzgebung gilt, dass dein Dienstleister, weil du jetzt irgendwie einen cloudbasierten Fiverr oder Mechanical Turk Menschen beschäftigst, da beschäftigt man sich dann, und hat das Gefühl, das ist irgendwie Themen aus dem letzten Jahrtausend. Also die Welt ist irgendwie so offen und du kannst mit dem in den Teams-Call gehen und sagen, machst du mir eine Grafik? Dann sagt er, ja, kriegst du morgen. Und dann beschäftigst du dich 2 Tage damit, rauszukriegen, wie die Rechnung jetzt gestellt werden muss und verbucht werden muss, damit er auf den Philippinen oder wo sein Geld bekommt. Mhm. Also.
Ja. Und dann gibt es da aber noch etwas ganz anderes Interessantes. Es gibt auch andere Plattformen, wie Fiverr zum Beispiel, wo Leute aus einem Land so eine Plattform verwenden. Und dieses Plattform ist dann auf ein anderes Kontinent, um dann nachher auch das Geld dort in US Dollar zu bekommen. Aber das wird dann niemals meer terug überwiesen im Land van wo diese Person lebt. Und somit, aus steuerlicher Sicht, hat diese Person kein Einkommen.
Hä? Das verstehe ich nicht. Nochmal. Also,
okay.
Also der also, hat dann...
Ich wohne zum Beispiel in Spanien.
Ja?
Und ich verwende eine Plattform, wo der Anbieter in Kolumbien ist.
Ja?
Also der kolumbianische Fiverr. Okay, super. Die kolumbianische Fiverr, die zahlt mir in US-Dollar aus. Mhm. Aber das Geld kommt nicht zurück nach Spanien, sondern... das geht direkt auf eine Kreditkarte irgendwo anders oder auf ein Konto, was ich irgendwo anders habe. Das heißt, die Spanische Steuerbehörde, aus deren Sicht, habe ich überhaupt keinen Umsatz gemacht. Außer ich melde das selber.
Ja, absolut.
Aus Kundensicht ist denen das totaal wurst. Hauptsache. Ich liefere jetzt diese Leistung, ich zahle dafür und ich bin zufrieden und auf dem Plattform gebe ich meine Bewertung ab, schön, gut und recht. Nur der Steuerbehörde verpasst dann ein bisschen Geld.
Und aber zahlst du die Plattform oder zahlst du den Kunden? Du zahlst doch die Plattform normalerweise, oder?
Also wenn ich meine Dienstleistung auf diesen Plattform anbiete,
ja.
Dann zahlt der Kunde diese Plattform und die Plattform zahlt mir.
Ja. Dann ist es ein Problem der Plattform und den Solopreneuren oder wer auch immer das dann macht, ja.
Ja, genau. Und das passiert jetzt auch ziemlich häufig. Und das heißt für mich einfach, die Welt, die hat sich jetzt so stark geändert, dass die ganze Steuern Ansätze, die es heute gibt, die sind nicht mehr zeitgemäß. Aber da ist so eine große Maschine dahinten, bis sich das alles ändert. Das sehe ich auch nicht in die nächsten 10 Jahren passieren.
Ah, da bin ich mir gar nicht mal so sicher. Also das solche großen Dinge ist ja auch sowas wie die Lieferketten-Thematik zum Beispiel in Deutschland. Also das Lieferkettengesetz. Was um Transparenz in der Lieferkette geht, das ist ja eigentlich eine Digitalisierung durch die Hintertür, wenn du so willst. Ja? Also man macht ein Gesetz und sagt, ihr müsst es jetzt so und so machen, damit es da Transparenz gibt für Lieferkette, aber letztendlich sind es natürlich Daten, mit denen du noch ganz andere Auswertungen dann machen kannst. Und wenn du das Ganze jetzt in Richtung Rechnung stellst, und jetzt wäre natürlich die spannende Frage im Lieferkettengesetz, was machst du denn mit so einer Plattform?
Ja.
Also ist ja in deiner Lieferkette dann praktisch so eine Plattform und ein Mensch dahinter. Spätestens durch solche Thematiken wird es ja dann transparent, wer von wem beschäftigt wird. Also ich bin jetzt auch kein Lieferketten-Experte und weiß jetzt nicht, wie tief das dann runtergeht, ob das dann auf Entity Ebene bei solchen Plattformen aufhört oder ob die dann auch deutlich machen müssen, weil die sind ja Vermittler, wen sie da vermittelt haben. Aber ich glaube, dass da schon einiges mehr an Transparenz kommt. Ich erinnere mich bei diesen Konten, die dann heimlich gefüllt werden, immer an auch die frühen Affiliate-Jahre, wo dann Prepaid-Kreditkarten verschickt wurden als Provision. Also es gab dann nicht mal das Konto, sondern es hat jemand praktisch eine Prepaid-Kreditkarte gekauft und hat dir die dann geschickt. Und das war dann praktisch die Vergütung.
Okay, ja. Viel Spaß, um das steuerlich
das kannst du nicht. Also selbst wenn du es willst, also kannst natürlich die irgendwo gibt es ja eine Abrechnung, wo du sagst, ich habe jetzt 100 Euro bekommen von der Provision. Aber ich wüsste jetzt nicht, welches Finanzamt eine Abrechnung auf Basis von einer E-Mail akzeptieren würde und sagen würde, das verfolgen wir jetzt mal. Ich meine, es ging im Gambling-Bereich geht es natürlich schnell um große Summen, aber das war der absolute Wilde Westen.
Ja.
Und ich glaube, das ist letztendlich jetzt nicht anders. Es ist halt jetzt nicht, dass es eine Prepaid-Kreditkarte gibt, aber letztendlich ist es ja Betrug am Ende, ja. Die Umgehung, die gibt es ja schon immer und den Versuch, das zu umgehen, gibt es ja auch schon immer. Also ich frage mich, kann es wirklich sein, dass es so viele Leute gibt, die Gutscheine für App Stores kaufen, dass in jedem Supermarkt irgendwie diese riesigen Gutscheinflächen sind? Also wer kauft Gutscheine für App Stores? Aus meiner Sicht ist es doch ein riesen Geldwäsche-Dinge. Also ich weiß, dass die ganzen Scammer das verwenden, also diese ganzen E-Mail-Scam-Leute, die halt jemanden anrufen und sagen, dein Windows ist infiziert, du musst mich jetzt ganz schnell beauftragen mit einer Android-Game-Gutscheinkarte, damit ich deinen Windows-PC repariere. Aber wo, also ich habe dieses Business, also ich verstehe, wie dieses Business funktioniert, aber ich habe noch nicht verstanden, wer in diesen Mengen Gutscheinkarten kauft.
Ja. Es gibt noch ein anderer Punkt, Pascal, und das ist etwas ganz langweiliges, und das ist Archivierung von Rechnungen.
Oh, ja. Schön.
Ganz langweiliges Thema. Bis man mal die Steuerbehörde aan de deur had, dan werd dat plötzlich ganz interessant. Wat zijn daar zo die herausforderungen in Deutschland? Wenn ich mich das so angeschaut habe in der Schweiz, daar gibt es dann Aufbewahrungspflicht von 10 Jahren. Mhm. Und wenn man dann elektronische Rechnungen bekommt, daar gibt es sogar nur ein oder zwei Anbieter, die durch das Steueramt anerkannt sind, um die Rechnungen korrekt aufzubewahren nach deren Standards.
Ja.
Und alles andere, was du selbst bastelt, schön, aber das ist nicht gültig.
Ja, also in Deutschland gibt es da das revisionssichere Verfahren des Ausdrucks. Das heißt, du kannst eine elektronische Rechnung bekommen, aber du musst sie trotzdem ausdrucken, damit du sie abgelegt hast.
Ich glaube, Deutschland ist kaputt.
Ich weiß, dass das
nochmal sagen, das Wort? Also, das ist jetzt Deutschland.
Das ist eine neue Cloud-Technologie aus der Gutenberg-Zeit. Ja. Die heißt iGutenberg und das heißt ausdrucken. Also, du kannst den gesamten Zahlungsverkehr, alles in elektronischen Belegen haben, um es für die Steuerbehörde zugreifbar zu machen, musst du es ausdrucken. Und 10 Jahre aufbewahren. Es gibt, da ändert sich was fairerweise. Ich bin auch kein Steuerberater und deswegen kann ich das nur mit gefährlichem Viertelwissen kundtun. Ich weiß, dass es in Deutschland gibt es eine Plattform von den Steuerberatern, die DATEV heißt es, die arbeiten an so Verfahren, das heißt, die sind so ähnlich wie das, was du geschildert hast. Also es gibt so ein Portal, das heißt Unternehmen Online, da kannst du deine Rechnung dann hochladen und ich glaube mal gehört zu haben, dass wenn du das da verwaltest, dass es irgendwann soweit sein wird, dass das dann als Archivierung gilt. Also die betreiben dann praktisch für dich dieses Buchhaltungsportal auch und die archivieren das. Also das Kaufmannschnitt.
Haben die dann einen Azubi, der das ausdruckt und in einen Ordner tut und lagert?
Das faxen sie in ein Niedriglohnland und da wird es dann abgelegt.
Wow.
Nein, aber das, also es geht in die Richtung, ja, aber es ist halt alles sehr langsam. Und ich weiß nicht, ich fühle mich noch nicht so alt, aber ich habe den Eindruck, dass es vielleicht auch was damit zu tun hat, dass manchmal die Zeit sich unterschiedlich in unterschiedlichen Altersstufen bewegt. Mhm. Und wenn man, also ich bin jetzt Anfang 50, wenn man so Mitte 60 oder so ist.
Wie Anfang 40.
Ich sehe aus wie Ende 20, würde ich sagen. Aber wenn man so, also ich weiß jetzt aus dem IT-Umfeld kenne ich das, wenn man Ende 50 ist und so die Perspektive hat, in 5 bis 7 Jahren in Rente zu gehen, dann macht man keine großen Projekte mehr. Mhm. So, und jetzt schaut man sich mal so die bestimmte Führungsebenen oder Regierungsebenen an und stellt dann fest, ja, das ist genau das Alter derer, die keine großen Projekte mehr machen. Mhm. Weil es für sie nicht relevant ist. Ja. Und die Frage ist ja, ist das gut im Sinne des Unternehmens oder ist das gut im Sinne der Gesellschaft? Wahrscheinlich nicht. Aber es ist trotzdem eine Realität, dass es eine besondere Bereitschaft erfordert, das dann anzugehen. Ich hatte mal ein Gespräch mit jemandem aus der Nahrungsmittelindustrie, der mich auf genau dieses Thema angesprochen hat und gesagt hat, er weiß, dass es ihn nicht betrifft. Mhm. Aber in 10 Jahren, wenn sie das nicht gelöst haben, dann ist es existenziell bedrohend. Und der hatte gesagt, das hilft nichts, wir müssen es jetzt angehen. Mhm. Aber das ist ein absoluter Einzelfall.
Ja.
Und da also nochmal zum Thema.
Ja, ja, ich habe auch nur solche Fälle immer wieder in meiner Karriere gesehen. Ab einem Punkt denken die Leute, ja, es war gut, ich habe meinen Spaß gehabt. Warte noch, bis ich meine Rente bekomme und gut war es.
Schau mal, wir haben eine Zuhörerin aus dem Auto. Viele Grüße an die Autobahn.
An Katharina.
Ich hoffe, dass sie selbstverständlich im Sinne der rechtlichen Rahmenbedingungen dieser Sendung angehalten hat, um diesen Kommentar zu schreiben oder im Stau steht und deswegen in Schrittgeschwindigkeit ihr Handy bedient. Sonst würden wir natürlich diesen Kommentar niemals annehmen. Sie steht im Schau.
Sehr gut.
Sichere Bank. Wenn die Katharina auf der Straße ist, dann kann man sicher sein, dass sie irgendwo im Stau steht. Naja, aber zurück zu den Rechnungen. Was wolltest du sagen?
Naja, da habe ich noch eine andere Frage an dich, Pascal. Hast du auch mal gehabt, dass du eine Rechnung gestellt hast, nachdem du so viele Rechnungen gestellt hast und plötzlich sagte dir eine Kunde, ja, ich habe ganz andere Anforderungen an, wie du diese Rechnung stellst.
Selbstverständlich. Also es beginnt ja mit der Purchase-ID, die dann irgendwie da ist zum Leistungszeitraum, wo ich mir inzwischen denke, das ist doch eigentlich. Also in den meisten Fällen sind gerade diese größeren Sachen, haben ja ein Angebot vorher. Und da steht eigentlich alles drin. Und ich war schon an dem Punkt, wo ich mich gefragt habe, ob ich eigentlich dem Angebot eine Checkliste beilegen muss, wo ich sage, können wir bitte im Rahmen dieses Angebots nochmal kurz überprüfen, ob das auch all die Daten sind, die dann für die Rechnungsstellung relevant sind. Mhm. Weil, wie gesagt, falsche Firma, falsche Nummer. Das ist alles. Also letztendlich ist, glaube ich, also wir hatten ja in den Vertragsdiskussionen, wo wir mit Martin Schirmbacher zusammengesessen sind, das ist ja alles letztendlich eine Frage der Risikobewertung und dann Eskalierung, eine solche Diskussion. Also die Frage, die man sich ja dann stellen muss, ist, was ist wann eigentlich schiefgelaufen, dass wir gerade diese Diskussion führen? Also ist, wie gesagt, ist es beim Angebot schiefgelaufen, dass die Daten nicht richtig erfasst wurden? Oder ist es ist die Leistungserbringung problematisch gewesen? Oder ist die Zusammenarbeit mit dem Kunden problematisch gewesen? Kann ja ganz viele Gründe haben und auch ganz emotionslos. Aber ist dann das, also letztendlich, ich spreche dann immer gerne von Ursache und Symptom. Also ist die Diskussion, die wir jetzt über die Rechnung führen, das Symptom oder die Ursache? Und in meiner Welt ist es meistens Symptom. Also weil wenn alles okay ist, dann geht die Rechnung ihren Weg und dann kann man jetzt sagen, wie lang sind da die Zahlungsbedingungen? Ja, dann gibt es welche, ja, die...
Das höre ich dann auch bei den Großunternehmen, wo ich gearbeitet habe, immer wieder gesehen. Auch wenn es um ganz niedrige Beträge von etwa 20.000 Euro oder so geht. Mhm. Und auch wenn der Vorgesetzte das im Grunde genommen das Recht hat, um diese Rechnung zu akzeptieren und zu zahlen, dann geht es immer noch über so viele interne Wege, dass es trotzdem hier noch vorbei geht, daar nog voorbij geht, daar nog voorbij geht. Und plötzlich ist etwas, was so einfach ist, geht dann auf so einen langen Weg.
Ja.
Und ich glaube, das verzögert den ganzen Vertriebsprozess so sehr, dass eigentlich von dem Erstkontakt bis zu den Entscheidungen, ja, wir haben Interesse, okay, das kann ziemlich flott gehen oder das kann man irgendwie steuern. Und dann kommst du auf einen Punkt, wo die internen Prozesse von Kunden gelten. Und du hast null Einfluss und intern hat der Kunden auch null Motivation, um das irgendwie zu beschleunigen.
Mhm.
Ja, viel Spaß jetzt.
Ja, in solchen Fällen wäre meine Vorgehensweise dann Abschlagszahlungen zu vereinbaren.
Mhm.
Und zu sagen, okay, falls ihr eure Zahlungsfristen länger sind als 30 Tage, dann gilt für uns die Drittelregelung, ein Drittel bei Auftrag, ein Drittel bei Milestones 1 und ein Drittel bei Abschluss.
Ja, da ist mir auch noch eine spontane Idee im Sinne gekommen. Auch etwas, was immer schnell geht, ist, dass man den Kreditkarte nimmt.
Ah, nicht in großen Unternehmen.
Genau.
In großen Unternehmen ist die Frage, wer hat überhaupt eine Kreditkarte?
Ja, so, oder etwas über die Speiserechnung laufen zu lassen.
Ja. Ja. Also, ja, das tatsatsächlich, also bei kleinen Beträgen ist Spesenabrechnung tatsächlich so ein Weg, der häufig geht, um es zu machen. Aber ich bin mir nicht sicher, wie viele Leute Budget für 10.000 Euro kleinen Spesenabrechnungen haben. Wahrscheinlich nicht so viele. Und da jammert dann auch die Buchhaltung danach dann rum, dass sie das jetzt irgendwie aus den Spesenabrechnungen rausfieseln müssen.
Ja.
Das ist immer so, ja, okay, mit wem möchte man jetzt wie umgehen?
Und nicht nur denen, sondern auch die Compliance-Abteilung.
Ja.
Oft ist es so, wenn man dann so eine Software sich mal schnell beschafft. Oh ja, das hat so ein Premium-Angebot, schön, hier meine Kreditkarte, tschok, tschok, tschok. Jetzt haben wir den Lizenz gekauft. Jetzt kommt Compliance aber und schaut, oh ja, was passiert jetzt mit unseren Daten? Wo sind die abgelegt? Und. Mhm. Und plötzlich hat man aus Unternehmenssicht durch diese ganze Frustration beim Einkauf eine weitere Sicherheitslücke.
Ja, ich frage mich da immer letztendlich, es gibt keine hundertprozentige Sicherheit. Und es gibt keine hundertprozentige Schnelligkeit. Wer ist eigentlich derjenige, der das ausbalanciert?
Mhm.
Also der sagt, okay, also ich bin daran gescheitert, mal ein 50-Euro-Tool zu kaufen. Und es wäre aber gegangen, dass wir die 10.000-Euro-Version von diesem Tool kaufen, weil das dem Prozess dann entsprochen hätte. Also da kann man sich nur an den Kopf fassen.
Ja.
Und aber für mich ist eher auf der Metaebene die Frage, also wie kommt sowas zustande? Also es ist ja so, dass dann jede Abteilung wieder, da sind wir wieder bei Silos und Egos am Ende, ja. Also welche Abteilung muss wo wichtig sein, damit irgendwie Stellen nicht abgebaut werden oder Leute befördert oder andere Büros bekommen oder was auch immer da die Logik ist. Und wer sagt aber, im Sinne des Unternehmens ist eine ausgewogene Abwägung von Risiko und Chance immer die richtige Entscheidung. Also es gibt keine 100% an der einen Seite und es gibt keine 100% an der anderen Seite. Aber es muss ja diese ganzen Regelungen, die wir da uns auferlegen als Gesetze und als Unternehmensregelungen und als was weiß ich was alles, das ist ja letztendlich nur der Versuch, unfähige Leute oder bösartige Leute in Schranken zu weisen. Da stellt sich doch auch wieder die Symptom- und Ursachefrage. Also ist es nicht besser, diese bösartigen oder schlechten Leute loszuwerden und die das Problem nicht haben, dann freier agieren zu lassen? Oder ist jetzt der Weg, den wir machen müssen, wir müssen alle einschränken, damit wir das Gefühl haben, dass wir jetzt der Lage Herr geworden sind, was wir dann natürlich trotzdem nicht sind?
Ja, das da ist mir wieder was anderes im Sinne gekommen. Ich habe mal die Aussage gehört, eine große Menge an Regeln kann man gleichstellen an Korruption. Also wenn zum Beispiel eine Verwaltung sich mit so vielen Regeln zuflastert, ist das eigentlich eine andere Form von Korruption.
Ja, kann ich verstehen.
Von wie das System funktioniert.
Also es ist auf alle Fälle, in den meisten Fällen ist es eine Vorteilsnahme, und zwar meistens für die Abteilung, die diese Regeln erlässt. Mhm. Also die Frage ist ja immer, wenn es jetzt, ich reite immer gerne auf Reisekostenabrechnungen rum, weil ich das aus tiefstem Herzen hasse, solche Sachen. Ja? Und da stellt man sich ja dann schon die Frage, gilt diese, und ich reite auch immer wieder auf diese Hotelregelung rum, weil ich sie so lächerlich finde. Also macht es Sinn, bei einem Messebesuch eine Hotelpreislimitierung zu haben und dafür aber zu akzeptieren, dass man 200 Euro Taxikosten hat? Ja, weil man dann halt 2 Stunden fahren muss, um zu dem Hotel zu kommen, das unter 150 Euro kostet. Wer hat den Vorteil von dieser Regelung? Also in meiner Welt gibt es eine Chef-Mitarbeiter-Beziehung, wo der Chef sagt, okay, wie war es bei dem Messebesuch? Hat alles geklappt? Ja, grobe Touch, was hat die Reise ungefähr gekostet? Was hat die Messe ungefähr gekostet und so weiter? Mhm. Huch, wir haben 2000 Euro Hotelkosten. Geht's noch? Ja, das wäre für mich dann die Regel, die Vereinfachung der Regel. Und sagen, okay, also entweder wir haben hier ein Problem. Entweder du bleibst in einem gewissen Rahmen und der Rahmen muss ja jetzt nicht 100 Euro sein, aber der Rahmen muss in irgendeiner Weise sein, wo man sagt, die Investition macht Sinn. Es kann auch das 2000 Euro Hotel total Sinn machen, wenn das halt das Hotel ist, wo der Kunde auch ist, zum Beispiel. Also das ist ja dann total komisch, den Kunden in dem einen Hotel unterzubringen und dann den Dienstleister in dem anderen Hotel, weil das nicht die Reisekosten sind. Es gibt übrigens auch andersrum. aber das macht es ja dann alles nur schwieriger und komischer, anstatt sich die Frage zu stellen, was ist denn das Beste für das Unternehmen? Und ich glaube, das ist die Frage, die dabei immer verloren geht.
Ja, das ist was für mich grundsätzlich das größte Problem ist, wenn man über Mitarbeiter spricht, weil in meiner Wahrnehmung durch diese ganzen Regeln werden Mitarbeiter dazu konditioniert, und ich verwende dieses Wort ganz spezifisch, konditioniert, um einfach zu folgen.
Ja.
Also die Regeln zu folgen, statt dass sie unterstützt werden, Gedanken zu machen, wie können wir das Unternehmen erfolgreicher machen, mitzudenken und zu überlegen, wenn ich jetzt hier diesen Euro ausgebe, was für einen Umsatz könnten wir uns daraus holen?
Ja, absolut. Also ich, also und es ist nicht nur so, sondern es ist, glaube ich, noch eine Ebene schlimmer. Diese Konditionierung führt dann zu einer In-or-Out-Logik. Das heißt, ein so konditionierter Ameisenstaat lässt sozusagen ganz viele gleichartige Ameisen bei sich zu, weil die alle gut vorhersehbar sind und alle gut sich in ihrer Box bewegen, aber halt nicht Dinge, die dann anders laufen. Und die Frage, die ich mir dann in so einer Situation stelle, ist das gut für Unternehmen? Also ich bin ja immer noch der Meinung, vielleicht kapiere ich es einfach nicht. Also vielleicht bin, ja. Also das ist ja so dieses ein Geisterfahrer, ein Hunderte.
Ja. Ich habe vor vielen Jahren in ein schweizerisches Unternehmen auch etwas Interessantes erlebt. Da habe ich zwei Teams übernommen und zusammengeführt. Und dann habe ich so über die Zeit immer mehr gelernt, über wie das andere Team dann geführt worden ist. Und an einem Punkt hat jemand mir so ganz spontan eigentlich mit null Absicht gesagt, oh ja, ich habe vor ein paar Jahren mal so einen E-Stamp ausprobiert, um zu schauen, ob ich so eine digitale Briefmarke mit meinem Geschäftshandy kaufen könnte. Ah, ja. Dann bin ich aber im Monatsgespräch darauf hingewiesen worden. Und dann haben wir 15 Minuten diskutiert, dass ich das zurückzahlen sollte. Und jetzt überleg mal, also so eine elektronische Briefmarke, das hat 85 Schweizer Rappen gekostet. Mhm. Das Gespräch von diesen zwei hat 15 Minuten gedauert. Also Stundenlohnkosten damals waren so 120 Franken. Also um 85 Rappen zurückzubekommen, hat man 65 Franken ausgegeben. Oder? Und neben die ganzen Frust, die dann nachher noch entsteht, von dass der Mitarbeiter sagt van, hey, ich wollte das mal ausprobieren und X, Y, Z. Und das sind für mich einfach solche banale Sachen, wo ich dann denke, hallo, denk bitte zuerst mal nach, voordat man een Entscheidung trifft. En dat führt für mich alles dann wieder zurück über diese ganze Konditionierung, das Optimalisieren von nur den einzelnen Bereichen, das nicht holistisch anschauen von was ist tatsächlich das Problem. Okay, wir driften jetzt ganz weit weg von Rechnungen stellen. Aber letztendlich, das was daar in diese Rechnungen steht und wie diese Prozesse geführt werden und was das alles für Auswirkungen hat, das hat genau mit diesen Problematik zu machen. Jeden schaut sich nur der eigene Silo an und überlegt sich nicht, ja, was bedeutet das jetzt für das Gesamtprozess, für die Zusammenarbeit mit potentiellen Partner, mit Kunden und so weiter. Und dadurch verträgt sich letztendlich den ganzen Cashflow.
Ja. Also es gibt schon viele Unternehmen, die versuchen in dem Bereich wirklich was zu verändern. Also ich habe schon so von unterschiedlichen so Monatsbudgets gehört, dass die Leute irgendwie so ein Budget von 50 Euro oder sowas im Monat haben, was einfach sie nicht abrechnen. Wo sie sozusagen, da können sie Zeitschriften kaufen, irgendwas, was so in dem Bereich ist, wo sie sagen, mach einfach und das wird dann entweder als Pauschale ausgezahlt oder als oder wie auch immer dann verrechnet. Ja. Einfach um das einfacher zu kriegen. Das ist ja das ist ja dasselbe beim Thema Mittagessen zum Beispiel. Also kann ein Unternehmen Mittagessen gewähren, ohne dass es ein steuerlicher Vorteil ist. Und aber ich glaube, wir müssen zum Thema Rechnungen zurück. Bevor wir die Weltherrschaft und die ja, Probleme genau. aller Unternehmen auf einmal lösen, das wollen wir ja nicht.
Ja, dann vielleicht noch ein letzter Punkt zu Thema Rechnungsstellung. DSGVO vorstoßen. Und Umgang mit, oder falscher Umgang mit personenbezogenen Daten. Mhm. Da daar tue ich mich ein bisschen schwer mit dem Thema, weil, ja, okay, man hat Vorname, Nachname, Adresse, E-Mail-Adresse, Telefonnummer. Ist noch nicht so sehr im, sagen wir mal, kritische persönliche Daten. Trotzdem.
Die DSGVO sieht schon.
Ja, aus diesem Sicht schon. Und ja, welche Erfahrungen hast du damit gemacht, Pascal?
Ich glaube, es gibt ganz viel Irrglauben und Irrlogik dabei. Also das eine ist, die einen sagen, ja, aber DSGVO gilt ja nicht für B2B zum Beispiel. Oder es gibt Leute, die sagen, das gilt ja nicht für meine Mitarbeiter. Ich finde, was mir total gut getan hat, war mal, als ich mich mit dem Thema auch auseinandersetzen musste, 2018, einfach das mal zu lesen, was da drin steht. Ja. Und ich hatte mal eine Datenschutzschulung, weil ich mal Datenschutzbeauftragter war in dem Unternehmen, wo ich war. Und der hatte den Bundesdatenschutzbeauftragten damals kennengelernt und hatte den was zum Thema Online-Werbung gefragt. Und der hat gesagt, das ist doch überhaupt kein Problem. Die Leute müssen dem nur zustimmen. Und ich hatte mal ein Projekt, wo ich in einer Krankenversicherung das Thema Targeting mit amerikanischen Werbepartnern besprechen musste und mit 16 unterschiedlichen Datenschutzbeauftragten in dieser Firma, weil jedes Bundesland seine eigenen Datenschutzbeauftragten hatte. Und was ich da gelernt habe, war eigentlich, es gibt zwei einfache Prinzipien. Das erste ist, verzichte auf die Daten, die du nicht unbedingt brauchst. Und das ist, glaube ich, das Erste, was man bei der Rechnungsstellung sich die Frage stellen muss, müssen da personenbezogene Daten draufstehen? Also im B2B-Bereich? Weiß ich jetzt nicht. Das zweite ist, wenn es für die Erfüllung eines Vertrages notwendig ist, dass diese Daten verarbeitet werden und der Kunde willentlich diesen Vertrag geschlossen hat, dann können die natürlich verarbeitet werden. Es macht überhaupt keinen Sinn, dann da jetzt nochmal irgendwie um Zustimmung zu fragen dafür, dass ich dir eine Rechnung schreiben kann, wenn die Rechnung Bestandteil der Vertragsthematik ist, ja. Und es gibt praktisch es gibt das Minimumprinzip, also so die Privacy by Design und Default, sagt man in dem Bereich. Dann gibt es das Prinzip der, wo ist es sowieso überhaupt kein Problem, weil Bestandteil der Leistung und der Rest ist dann entweder Zustimmung oder halt unnötig. Also dann muss man sich halt auch die Frage stellen, wieder zurück zu eins, brauche ich diese Daten unbedingt? Und ich wüsste jetzt im Thema Rechnung ehrlich gesagt nicht im B2B-Bereich, wo wir da ein DSGVO-Problem haben. Also vom Prinzip, es gibt natürlich Leute, die sagen, mein Kundenberater muss aber ganz persönlich darauf unterschreiben. Dann muss ich natürlich mir die Frage stellen, habe ich mit meinem Kundenberater eine Datenschutzvereinbarung geschlossen, dass er im Sinne des Unternehmens seine Daten in solchen Sachen veröffentlicht werden sie ja nicht, aber halt zumindest das Unternehmen verlassen. Ist das im Rahmen des Kundenvertrages eventuell Bestandteil des Vertrages, dass besprochen wird, dass der Name des Ansprechpartners auf der Rechnung steht? Zack, Haken dran, fertig. Und wenn nicht, dann ist wirklich die Frage, also wird die Rechnung nicht bezahlt, weil nicht der Geschäftsführer persönlich angesprochen wurde?
Ja, also diese Erfahrungen, die du beschrieben hast, Pascal, also in die letzten Jahren habe ich viele People Analytics Projekte durchgeführt bei vier verschiedenen Großunternehmen, habe auch mit Betriebsräten gesprochen und ich habe in diesem Jahr selber ein Data Privacy Policy ausarbeitet und wenn man das so alles durchgeht, und wenn ich das dann so vergleiche mit verschiedenen Geschichten, die ich gehört habe von Leuten, die sich nur ein klein wenig mit dem Thema auskennen. Man hört wirklich Wild
Ja.
West-Geschichte. Das ist das Schlimmste, was es geben sollte. Oh, du musst so aufpassen. Angst, 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 Gefahr, Gefahr, Gefahr. Und letztendlich ist es wirklich ganz einfach, wenn man, so wie du sagst, nur die Daten verwendet, die man braucht, wenn man die Genehmigung einholt von die Person, die das macht, überhaupt kein Problem. Und es wäre dann auch noch interessant, wenn du die Daten behalten möchtest, weil da kannst du sogar noch das rechtlich dann in die Verträge absichern, dass Anonymisierung
Genau.
gleichgestellt wird an Deletion.
Ja. Also das ist überhaupt kein Problem. Im People Analytics Bereich hast du natürlich noch ein paar besondere Hürden, weil alles, was Profilierung ist, ist im DSGVO-Bereich so ein bisschen das Böse. Wobei nicht, ich finde, es ist sehr schwierig, eine Grenze zu ziehen, was jetzt Profilierung ist und was nicht. Aber ich fahre, glaube ich, ganz gut mit der Frage, also mit der Frage, und das war vor der DSGVO, gab es immer so eine Faustregel, die hieß, wenn mindestens 6 Leute davon betroffen sind von einem Kriterium, dann gilt es nicht als personenspezifisch. So, und mit so diesen Faustregeln wie nur die Daten verarbeiten, die ich wirklich brauche, wenn ich sie brauche, die Einwilligung oder die rechtliche Grundlage dafür zu schaffen, und damit ist alles erschlagen. Also wir hatten, wie gesagt, dieses Targeting-Thema mit US-Anbietern war überhaupt kein Problem, und das Tracking davon aber auch überhaupt kein Problem. Erstens, weil die Datenschutzbeauftragten von Anfang an mit dem Projekt dabei waren und sich gefreut haben, dass sie endlich mal vorher gefragt werden und nicht ganz am Ende. Und zum Zweiten haben sie gesagt, dass wenn das transparent aufgeklärt wird, was gemacht wird und wie das verarbeitet wird, so dass es dem Kunden, den es interessiert, möglich ist, das ohne großen Aufwand zu erschließen. Dann haben die überhaupt kein Problem. Die haben auch überhaupt kein Problem damit, dass das grundsätzlich getrackt wird. Die sagen, wenn es ein Counter ist, also einfach nur ein, so und so viele Leute haben dieses Formular abgeschickt und keinerlei andere Daten, da reden wir nicht über DSGVO.
Nein. Also diese Erfahrungen, die habe ich auch mit Betriebsräten in Deutschland gemacht, genau gleich. Wenn man von Anfang an transparent sagt, das sind die Daten, die wir messen, das sind die Berechnungen, die wir damit machen, das sind die Resultate, die wir daraus bekommen, diese Personen sehen die Resultate, diese Personen sehen die Resultate nicht, und mit diesen Resultaten kann das und das gemacht werden. Okay, gut,
Und
dann haben die noch ein paar Fragen. Und gut ist es.
letztendlich muss man ja auch mal ein bisschen den Kontext größer machen und sagen, wie ist das denn passiert, die DSGVO? Ja? Die DSGVO ist passiert, weil alle Webseiten, auf denen man vor 2018 unterwegs waren, über 100 Pixel eingebaut hatten von irgendwelchen intransparenten Dienstleistern, die mal kurz alle Daten abgezogen haben, die sie abziehen konnten. Und es gab mit Sicherheit davor Gespräche. Und irgendjemand hat gesagt, du. Und die Industrie hat gesagt, nö, brauchen wir. Wir machen alles, was geht. Und gleichzeitig sieht man aber auch, es gibt so und so viele Millionen von Webseiten. Ich habe Google Analytics eingebaut und da schaut nie jemand rein. Also, ich persönlich habe eine ähnliche Vorgehensweise mit Büchern. Ich kaufe ein Buch und dann habe ich es schon gelesen. Also das ist so ähnlich, wie wenn man Google Analytics einbaut und dann hat man auch da reingeschaut und die richtigen Entscheidungen schon getroffen. Aber das macht ja alles keinen Sinn. Und die Gier, die auf dieser Seite beginnt ja, ich sammle alles, was ich kann und danach entscheide ich, was ich brauche. Und wenn man das einfach nur umdreht und sagt, was geht uns denn verloren, wenn wir jetzt mal mit dem Kleinsten, was wir wirklich brauchen, anfangen und dann Schritt für Schritt das dazunehmen, was uns auffällt, dass wir brauchen. Mein Gott. Also, ich habe in 2018 ein Projekt gehabt, wo ich bei einem Retail-Unternehmen Pixel von der Webseite nehmen musste, weil niemand wusste, wem die gehören. Über 80 Stück haben wir von einem Tag auf den anderen abgeschaltet und es hat sich niemand gemeldet in dem Unternehmen.
Das erinnert mich an eine andere Geschichte, wo ich die Führung von einer Academy übernommen gehabt habe. Und das Team hat seit eh und je jeden Monat mehrere Reports gemacht und diese dann verteilt an die verschiedenen Abteilungen. Da habe ich gesagt, ja, ab den 1. April machen wir das nicht mehr. Und ich habe dann, ja, ganz viele böse E-Mails und Anrufen erwartet. Nichts.
Ja.
Überhaupt nichts. Und wenn du dich dann überlegst, also seit 2 Jahren machen die Leute diesen Report und niemand kümmert sich, wenn es diesen Reports nicht mehr gibt. Wie viel Zeit verloren gegangen ist. Und also solche Sachen sehe ich immer wieder in Unternehmen. Und ja, gut. Um dann
Das
mal
bringt
wieder
uns
zurückzukommen auf Rechnungen. Da zahlt jemand die Rechnung.
Zum Thema Rechnung, wollte ich gerade sagen, weil letztendlich finde ich, und das ist der Aspekt, der immer ein bisschen zu knapp kommt, Abrechnung ist Reflexion. Also was können wir mitnehmen aus dem, was wir jetzt bis hier gelernt haben? Und ich denke da im deutschen Wort im Sinne von Abrechnung, also auch so die Zeit mal abzurechnen und zu schauen, war das jetzt schon gut? Gibt's noch irgendwas, was wir noch verbessern können? Also im Post-Sales oder im SaaS-Software-Bereich ist es ja sowieso, das ist eine kontinuierliche Kundenbeziehung. Und wenn die erste Rechnung gestellt wird, ist es ein guter Moment, mal innezuhalten und zu sagen, was können wir besser machen? Weil ich finde, das ist dann so dieses, jetzt fließt halt noch das Geld. Das ist ein bisschen zu wenig für meinen Geschmack. Was für Schlussworte.
Was für Schlussworte. Ich finde es super.
Gut, hast du zufällig im Blick, was wir in 2 Wochen machen? Ich weiß es nämlich nicht.
Ja,
Was
dann
du auf
machen
Acht geben
wir
wolltest?
die Kollekte-Phase. Also schön, dass wir die Rechnung gestellt haben. Jetzt möchten wir auch noch das Geld auf dem Konto sehen. Und
Sehr
dazu
gut.
sage ich auch Amen.
Sehr gut. Dann wünschen wir der Katharina noch eine gute Heimreise. Und wir sehen uns in 2 Wochen wieder. Und bis dahin immer brav Rechnungen stellen.
Und zahlen.
In diesem Sinne, bis in 2 Wochen. Ciao.